Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Ich bin Lars Lindekogel von TTE Strategy und ich spreche alle paar Wochen mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand-Champions in Deutschland. Und mein heutiger Gast ist Dr. Malte Heine, ich freue mich sehr, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Und er ist ein Mann, der mitten an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft steht. Er hat mit seinem Team die Standortstrategie der Hamburger Wirtschaft mit dem Namen Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon erarbeitet. Aber heute reden wir nicht über Vision 2040, vielleicht auch ein bisschen. Es geht heute um klare Entscheidungen für morgen. Hamburgs Mittelstand hat ja schließlich keine Zeit für Sonntagsreden. Wir wollen über die Rolle von Politik und Wirtschaft sprechen, über die Rolle der Politik für den Wirtschaftsstandort Hamburg und was die Mittelständler in Hamburg morgen stark macht und was Entscheidungsträger und Unternehmer jetzt erwartet. Hallo Malte.
Ja, hallo Lars, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich habe, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, erstmal nochmal mir genau angeschaut, wie weit ist eigentlich die Handelskammer von uns entfernt oder wir von euch, muss man ja eigentlich eher sagen. Weit ist es ja nicht. Wir sind uns aber noch nie über den Weg gelaufen. Wie konnte das eigentlich passieren?
Ich vermute mal, es liegt an euren schönen Räumlichkeiten hier und vielleicht in der Hafencity, Blick auf die Elbphilharmonie. Ja, da kommt man nicht in die alte City vielleicht.
Ja, gut. Vielleicht kriegen wir es ja auch immer mal hin, gegenseitig Besuch. Und du bist natürlich auch immer willkommen, wenn du Lust hast. Okay, also bevor wir uns jetzt über die großen Themen zu Wirtschaft und Politik unterhalten, möchte ich erstmal was von dir persönlich erfahren.
Die Vita.
360 Jahre Handelskammer. Manche sagen ehrwürdig, andere sagen eingeschlafen. Was sagst du?
Ja, ich sag, komm unbedingt mal vorbei, mach dir ein eigenes Bild, um da zu gucken. Aber klar, dieses Image der Handelskammer kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. 360 Jahre, altes Gebäude, die alte Börse in Hamburg, ein Gebäude hält als das Rathaus. Und das ist natürlich ehrwürdig. Und manchmal denkt man auch ein bisschen, Kammer ist vielleicht irgendwie so eine Art Behörde. Und wir haben teilweise auch behördliche Aufgaben in der Berufsbildung zum Beispiel. Aber wir nehmen schon für uns in Anspruch, dass wir die auch deutlich unternehmensnäher, praxisnäher organisieren, als das vielleicht eine reine Behörde dann machen kann. Vor allem aber sind wir Partner der Hamburger Wirtschaft, ja, und für unsere 180.000 Mitgliedsunternehmen da und wollen Unternehmensentwicklung befördern. Wir wollen den Standort nach vorne bringen. Und das machen wir mit vollem Elan. Und ich sag mal, alle, die uns kennen, denken nicht, dass wir eingeschlafen sind.
Ja, ne? Also und die Energie höre ich jetzt schon direkt raus. Und bevor wir einsteigen, das finde ich super. Was hat dich denn persönlich zur Handelskammer gebracht? Ne? Du bist studierter Volkswirt, warst, bevor du zur Handelskammer gekommen bist, bei der IHK Nord. Und was hat dich jetzt gereizt? Gestaltungswille oder ist es auch so ein bisschen, dass man da Macht hat und eine gute Position?
Also ich glaube, es ist die Vielfalt der Möglichkeiten und diese Gestaltungsperspektiven, die da sind, die mich jeden Tag nicht begeistern. Also ich bin jetzt seit 2007 in Hamburg, habe damals schon bei der Handelskammer angefangen, wie sagt es Volkswirt, und da sucht man ja gerne so Schnittstellenpositionen. Ich wollte immer Schnittstelle Wirtschaft, Politik und gerne internationale Bezüge haben und dann kam irgendwie, hatte ich Bezüge da in meiner Doktorarbeit zur Kammer in Bremen und habe dann die Hamburger auch kennengelernt und dachte, ach gut, jetzt Hamburg, Handelskammer, machen wir 2 Jahre. Jetzt sind das eben schon 18 geworden in verschiedenen Positionen. Und diese Begeisterungsfähigkeit und dafür, dass man die Expertise für alle Themen, 180.000 Mitglieder, die wissen alle, wie ihre Märkte, Sachen funktionieren und wie auch Gesetze sich auswirken, was getan werden muss. Und das zu heben und gemeinsam zu machen, ist unheimliche Power und Kraft, die einfach wahnsinnig viel Spaß macht und es wird nicht langweilig.
Ja, super. Da bin ich gleich sehr gespannt, vor allem, was ihr konkret macht, wenn wir gleich drüber sprechen. Vielleicht gucken wir jetzt aber erstmal hier rein.
Unruhige Zeiten.
Malte, du und dein Team, ihr arbeitet mit und betreut eine Vielzahl an Unternehmen in Hamburg. Du hast es ja eben schon gesagt. Kannst du uns ganz kurz sagen, wie viele Unternehmen, 180.000 habe ich, glaube ich, rausgehört. Und aus diesen 180.000, wie ist da so aktuell die Stimmung? Kann man das allgemeingültig sagen?
Ja, also erstmal, wir haben ja die gesetzliche Mitgliedschaft. Deswegen sind alle Gewerbetreibenden hier in Hamburg Mitglied. Und das ist wirklich von bis. Das ist der Weltkonzern Airbus, Beiersdorf, aber die große Masse ist eben Mittelstand, um es ja auch heute hier maßgeblich geht.
Ja.
90% unserer Mitglieder haben weniger als 10 Mitarbeitende und insofern haben wir natürlich auch alle im Blick. Ja, so, und ich sag mal, die Die Stimmung ist, wenn wir reden, ist die Befragung, die unterscheidet sich jetzt nicht von dem groß, was man auch in den Medien wahrnimmt, dann dazu. Also die Situation ist herausfordernd. Ja, so. Und das ist so, dass wir in Hamburg immer noch ganz gut uns halten im Bundesdurchschnitt, aber die Anzeichen und die Wirtschaftskrise, die ist schon auch da. Und an so einem Außenwirtschaftsstandort wie Hamburg, ja, da schlagen natürlich dann auch diese geopolitischen Unsicherheiten, Zollsituationen voll rein, immer so ein bisschen früher und stärker als im Bundesdurchschnitt. Aber wenn es eben dann auch wieder sich international besser entwickelt, der Welthandel wächst, dann kommen wir auch schneller raus aus den Krisen. Insofern ist die Stimmung schon angespannt.
Ja, okay, aber da können sich ja auch Chancen daraus ergeben, sprechen wir gleich. Und du hast jetzt gerade Zoll angesprochen, Hafen, Shipping, Luftfahrt, das sind ja so die großen maritimen Themen hier in Hamburg. Was sind so für dich die Hauptthemen, die Hamburg voranbringt? Und was würdest du sagen, wie monetarisiert sich das dann auch vielleicht nachgelagert für die kleinen und mittleren Unternehmen?
Ja, also man muss ja, es gibt ja viele, die den Abgesang auf den Hafen in Hamburg auch immer gerne anstimmen. Das tun wir explizit nicht. Der Hafen war wichtig, ist wichtig und bleibt unglaublich wichtig für die gesamte deutsche Volkswirtschaft, aber er ist eben auch die Plattform für den Standort Hamburg, weil sich eben ganz viele Dienstleistungen, Expertisen darum entwickeln im Finanzsektor, im Außenwirtschaftsbereich dabei. Insofern sind ganz viele Innovationsthemen auch mit dem Hafen verknüpft, sei es autonome Mobilität, sei es Energiewende, Wasserstoffimporte, die hier mit reinkommen können. Das ist erstmal ganz spannend. So, und ich glaube, im Hafen, wenn man mal sieht, wir haben hier für den Hamburger Haushalt werden jedes Jahr durch den Hafen 1,5 Milliarden Euro Steuereinnahmen erwirtschaftet. Das ist also wirklich 10% der Steueraufkommens hat was mit Hafen zu tun. Das bleibt elementar. Insofern ist es gut, Hamburg auch beraten, den Hafen nach vorne zu bringen.
Ja. Und was ist dann das Gute da für den Mittelstand daran?
Ja, weil natürlich viele Folgemöglichkeiten dann hier existieren. Hamburg ist auch der größte Industriestandort. Ja, so. Und wenn man mal sieht, das hat was mit dem Hafen zu tun. Die Nähe zum den Export- und Importmöglichkeiten, Rohstoffquellen beziehen und sowas. Insofern haben wir ganz viele Unternehmen, die wegen des Hafens auch hier sind und natürlich viele Dienstleistungsmöglichkeiten, Zulieferungsbeziehungen, die genau hier dann damit auch verknüpft sind. Ne?
Jetzt habt ihr aber bei der Forsa eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Und da kam raus, dass 63% der Befragten gesagt haben, naja, der Senat hat eigentlich nicht so eine richtig gute Wirtschaftsstrategie, eine Zukunftsstrategie für den Wirtschaftsstandort. Und 29% meinten immerhin, es wird genug getan zur Förderung von Innovation. Das ist ja erstmal ernüchternd. Mhm. Hat Hamburg jetzt eigentlich so den Plan in die Zukunft verschlafen?
Naja, also ich glaube schon, dass in Hamburg an richtigen Themen gearbeitet wird, aber was fehlt, ist so eine Langfristperspektive und auch eine Aufbruchsstimmung, die wir hier erzeugen müssen. Wir haben immer häufig, unsere Strategie heißt ja, wie wollen wir künftig leben und wovon? Und über das Wie wird in Hamburg sehr, sehr viel geredet. Ja? Und da hat man sich in der Vergangenheit vielleicht auch das ein oder andere geleistet, wo man sagte, Mensch, ist das jetzt wirklich für den Wirtschaftsstandort? Der ist mal ein gutes Beispiel, der von Verkehr und Logistik lebt wie kein zweiter. Ja? Und der auch von freien Märkten lebt wie kein zweiter. Hat man sich ausreichend auf diese Kernthemen damit beschäftigt, um Energiefragen und so? Oder hat man halt auch ein paar, ich sag mal, andere Themen, die auch schön und spannend zu diskutiert sind, ich sag mal, Fahrradstadt und solche Themen, hat man die vielleicht etwas überstrapaziert? Ich finde das auch spannend und gut, ja, aber ich will nur mal sagen, was ist wirklich Kernthema und muss man machen und was ist sozusagen dann irgendwie schön? Ja, so, und ich glaube, der Fokus auf diese, würde ich sagen, der Wohlstand von morgen, wo kommt der her? Da müssen wir noch entschlossen daran und da muss irgendwie, da gehört Infrastruktur zu, da gehört eine Verwaltung dazu, die effizient ist, weniger Bürokratie und ganz besonders, wir sehen ganz viel Potenzial eben auch für den Mittelstand in der stärkeren Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft, also diesen Transfer zu verstärken und daraus dann eben die Wertschöpfungsquellen von morgen zu generieren. Das ist die Hauptaufgabe.
Okay, prima. Da kommen wir gleich noch hin. Ihr habt ja auch sehr viele Gedanken euch gemacht und ich bin gespannt, was du vielleicht auch so konkret machen würdest, wenn du mal so komplett freie Hand hättest. Schauen wir uns gleich an. Vielleicht noch einmal zurück. Du hast es schon gesagt, Pflichtbeiträge, Pflichtmitgliedschaft oder wie der richtige Term dafür ist. Deswegen stehen ja auch häufig so die Handelskammern, die Unternehmerverbände in der Kritik, weil die Unternehmen sagen, ja, Pflichtbeiträge sind zu hoch oder zumindest nicht leistungsgerecht. Ja, eher so allgemeine Empfehlung, zu wenig operativ direkte Hilfe. Mhm. Kannst du vielleicht sagen, in Hamburg, wie helft ihr da dem Mittelstand? Wie schafft ihr jetzt, du hast gesagt, Stimmung ist so mittel, wie schafft ihr jetzt nach vorne zu kommen?
Also wir haben für jeden Unternehmenszyklus, für jede Frage, von der Gründung bis zur Nachfolge, zur Übergabe, in der Krise, zur Internationalisierung, zu Innovationstransfer, zu Fachkräftethemen, sozusagen alles, was Unternehmen betrifft. Energieeffizienz, all die ganzen Fragen. Haben wir Beratungsangebote? Ja, so. Da haben wir 180.000 Mitgliedsunternehmen. Wir sind knapp 300 Köpfe in der Kammer. Insofern können wir nicht jeden Einzelnen einander beraten. Wir machen viel über Veranstaltungen, geben diese Impulse. Aber wir verstehen uns gerade für den Mittelstand, gerade für die kleinen Betriebe. Ich meine, wir müssen jetzt einem großen Konzern wie Airbus nicht wahrscheinlich nicht viel über Energieeffizienz erzählen, aber eben den kleineren Unternehmen, den mittelständischen Unternehmen, da gibt es eben diese Möglichkeiten. Das wird vorgehalten. Das ist auch ein Solidarsystem, was eben aus den Beiträgen damit finanziert wird, wie wir es machen können. Insofern mein dringender Appell, wir wollen Ihr Partner sein für die Unternehmensentwicklung und macht was draus. Nutzt diese Ressource Handelskammer, um das zu machen. Eine kleine Einschränkung will ich auch noch geben. Es gibt die Kammern per Gesetz, ja, das IHK-Gesetz, und es sagt eben, das ist eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung. Der Grund für dieses Pflichtsystem der Mitgliedschaft ist ein bisschen komplizierter. Da geht es eigentlich darum, um das Thema Interessenvertretung. Wir sind kein Branchenverband, wir sind kein Partikularinteressenverband, der sozusagen was Einzelnes vertritt, sondern wir haben die Aufgabe, den Gesetzgeber zu beraten aus der Perspektive des Gesamtinteresses. Also deswegen haben wir alle Branchen bei uns mit drin und wir sind eben bei Querschnittsthemen dabei, haben deswegen vielleicht manchmal langwierige Prozesse im Interessensausgleich, dafür Positionen, die für den Gesetzgeber auch leichter dann verarbeitbar sind und eben auch schon eine Abstimmung haben. Und das ist der eigentliche Grund, weswegen alle Unternehmen mit drin sind und die große Masse, gerade so die kleineren Betriebe, sozusagen ist auch eigentlich dann mal überschaubar und die Großen zahlen eben auch anhand ihrer Gewerbesteuer. Insofern ist auch ein Solidarausgleich dabei.
Aber konkrete Angebote für alle, die dann vielleicht überproportional auch von den kleineren genutzt werden können. Ich glaube, es ist nochmal ein guter Appell für alle bei euch nachzugucken, wo kann ich da eigentlich gut Hilfe bekommen.
Genau. Um diesem Image von wegen eingeschlafen, ja, voll
entgegen. Aber das spüre ich auch heute schon 100%. Ja, also ich werde auf jeden Fall die Werbetrommel rühren. Kann ich euch darauf verlassen. Trotzdem, wir haben jetzt die Umfrageergebnisse von eurer Umfrage. Du hast gesagt, die Stimmung ist nicht so dolle, aber es gibt ja viel Positives, wenn man mal nach vorne guckt. Malte Heine kann jetzt mal durchregieren in Hamburg ohne große Restriktionen, mal so eine Art, ich wünsche mir was. Was würdest du denn jetzt konkret machen in Hamburg, damit der Mittelstand und auch der Wirtschaftsstandort Hamburg so wirklich als Gewinner nach vorne rausgeht?
Also das ist eine große Frage, ja, und ich nehme mir ein bisschen Zeit raus, um das zu beantworten. Ich glaube, es gibt Basisfaktoren. Ne? Also das ist zum einen Infrastruktur zentral da vorne zu bringen. Das ist im Hafen die Kühlbahnquerung und zwar so schnell wie möglich. A26 Ost muss kommen, wir brauchen die Schienenanbindung, wunderbar. Die Erreichbarkeit Hamburgs muss verbessert werden, eben auch, ich sag mal, den ganzen Bereich der Metropolregion, aber auch Flughafen. Ja, auch das ist ein Thema, wo natürlich alle von profitieren. Da müssen wir auch wirklich klare, gute Bedingungen haben, dass wir mehr Verbindungen kriegen hier. Ganz zentraler Punkt, wenn ich das könnte, wäre schon mal viel gewonnen.
Ne? Wohin müsste es da gehen? Was für Verbindungen würdest du sagen, müsste es gehen?
Ja, also ich sag mal, Hamburg braucht auch interkontinentale Verbindungen. Wir sind ja so ein Außenwirtschaftsstandort und wir sind eben kein Hub wie München oder Frankfurt und haben deswegen immer die Zulieferbeziehungen. Die einzige aktuelle interkontinentale Verbindung ist Emirates mit Dubai und mal zumindest eine Verbindung in die USA oder nach Südostasien, China, Shanghai. Das wäre schon mal ein wichtiger Sprung. Ja? So. Aber es geht natürlich weiter. Infrastruktur ist nicht alles. Ich denke, wir müssen auch an der Integration Norddeutschlands der Metropolregion arbeiten. Wir sind eben ein Wirtschaftsraum und die Landesgrenzen sind immer wieder da im täglichen Doing, Pendelbeziehungen. Das ist ein großes Thema, an dem wir sozusagen auch viele Stellen Schrauben bedienen müssen. Und dann denke ich, ganz entscheidend die Energiethematik für uns als Industriestandort eben auch. Das ist entscheidend, dass wir da auch wirklich so mal Stromsteuer senken aufs europäische Minimum. Ganz klare Forderung, große Enttäuschung auch im Mittelstand, dass das nicht passiert ist bisher in der schwarz-roten Koalition. Das mal so als ein Thema. Freie Märkte, mehr Freihandelsabkommen abschließen, das ist jetzt keine Hamburger Zuständigkeit, aber da muss man irgendwie auch mit rangehen. Und dann ist ein Punkt, das ist durchaus auch ein Kritikpunkt in Richtung Politik, der Wissenstransfer, Innovation, das ist unsere Zukunft. Aber da müssen wir Schwerpunkte setzen. Ja, Clusterpolitik ist ein beliebtes Stichwort. Ja, so, aber es gibt aktuell 10 Cluster, glaube ich, roundabout. Das ist wenig Schwerpunktsetzung in Hamburg. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir die 3, 4 Kerntechnologien nehmen und da wirklich Klotzen für die regulatorische Freiheiten hier dann machen und eine Anwendung, eine Erprobung und richtig konsequent investieren. Wir haben ja zum Beispiel mal gesagt, so eine Hapag-Lloyd-Dividende, wenn sie dann kommt, ja? Das ist ja Geld, mit dem man nicht planen kann als Stadt. Das ist ja außerhalb des Haushaltes. Kann man das nicht zweckbinden und sagen, wirklich, komm, wir packen das in eine Stiftung und investieren richtig in dieses Innovationsthema rein, in bestimmten Technologien, um da vorwärts zu kommen. Das wäre vielleicht mal eine sehr konkrete Maßnahme, ja, die ich ja sofort machen würde.
Genau, also Kühlbrand, Flughafen, Hapag-Lloyd-Dividende und investieren in Innovation. Innovation. Ja. Okay, ja, super. Das hört sich spannend an. Ihr habt ja die 2040-Agenda erarbeitet. Welche 2, 3 Ziele aus der Agenda, würdest du dann sagen, da sind wir schon richtig weit? Und gibt es vielleicht auch welche, wo du sagst, das wird echt schwer?
Also die Strategie haben wir ja 2020 angefangen und da haben wir noch ganz andere Themen gehabt. Da war Corona viel mit dabei, da haben wir uns gesehen, Handel, Innenstadt, Zukunft waren so Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Kann man heute fast sagen, ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil wir einfach noch gravierende Herausforderungen haben. Die Sicherheitsthematik ist jetzt dazugekommen, wo wir einen großen Schwerpunkt drauf legen, auch da nochmal Richtung Mittelstand. Sprecht uns an, wir entwickeln Leitfäden, wie man die eigene Sicherheit im Unternehmen von Cyber bis einfach Wissen gegen Sabotage geschützt sozusagen auch machen kann, auch mit den Behörden zusammen, ganz wichtiger Punkt, wo wir jetzt auch viele Impulse gesetzt haben. Ich glaube, ein Thema, was sich aber sehr langfristig durchzieht und jetzt nicht, weil wir, ich sag mal, das aus einer bewegten Perspektive machen, sondern aus wirtschaftlicher Raison heraus, das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Hamburg hat exzellente Voraussetzungen dafür, da international eine Vorreiterrolle zu spielen. Wir werden natürlich nicht den Klimawandel aufhalten hier in Hamburg, aber wir haben eine so heterogene Wirtschaftsstruktur in Hamburg, alle Bereiche dabei, den Hafen, die Industrie und eben diese Familienunternehmen hier mittelständisch geprägt, dass uns auch die OECD attestiert hat, ihr habt eigentlich das beste Potenzial zu zeigen, wie Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit miteinander Hand in Hand gehen können. Und deswegen haben wir da auch einen großen Schwerpunkt drauf gelegt, das zu unterstützen, das richtige gesetzliche Rahmenwerk dafür zu kriegen, also mehr Freiheiten, mehr auf Technologie, Innovation zu setzen und das auch international zu vermarkten, damit eben dann viele Delegationen kommen heute schon, aber dass wir eben auch sagen können, wir sind der Standort, der es geschafft hat und dieses Know-how verkaufen wir dann auch gerne.
Und das wäre sozusagen eins der Themen, wo du sagst, das gilt auch in der Zukunft. Wer trägt da jetzt die Verantwortung dafür? Wer sorgt dafür, dass die Themen, die jetzt weiterhin gültig sind, auch kommen?
Na gut, das machen wir, ja, gemeinsam mit den ehrenamtlich engagierten Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir haben roundabout 800 Unternehmensvertreter bei uns in den Gremien, im Plenum 60, die sozusagen uns den Kurs mit vorgeben. Und wir sind eben dann ein hochspezialisiertes Team, meine Kolleginnen und Kollegen da in der Handelskammer, die halt dann jeden Tag dafür arbeiten und diese Themen vorantreiben. Und das ist jetzt ein aktuelles Beispiel mit dieser Klimageschichte. Bisschen antizyklisch aktuell, sagen wir natürlich auch, muss man auch jetzt sehen, Unternehmen nach eigener Kraft, keine weitere Regulierung oder Vorgaben, wie das mit dem Zukunftsentscheid im Oktober hier dann droht. Aber die Chancen nutzen und jetzt so schnell wie möglich investieren, weil mittelfristig werden fossile Geschäftsmodelle nicht mehr profitabel sein. Ne?
Dann gucken wir jetzt mal in die nächste Kategorie, denn um das alles zu realisieren, braucht man ja irgendwie ein Geheimrezept, ne? Dass da Hamburg als Gewinner rauskommt. Und da schauen wir jetzt.
Die Secret Sauce.
Unser Hafen ist Dreh- und Angelpunkt für die Wirtschaft. Ein Teil dieses Geheimrezepts der Secret Sauce sozusagen. Nun wurde beschlossen, Hamburg und Eurogate investieren fast 2 Milliarden in die Westerweiterung des Hafens. Neue Liegeplätze, mehr Lagerflächen, verbreiterte Einfahrt. Mhm. Baubeginn ab Mitte 2030 oder Mitte der 2030er. Mhm. Zustimmung EU steht zwar noch aus, aber Wirtschaft und Politik begrüßen das Projekt. Die Planung ist in den 1990ern gestartet. Also schon recht lange her. Ist das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht, dass das kommt? Länger als Berliner Flughafenplanungszeit dauert es ja schon mal auf jeden Fall.
Ja, was lange währt, wird endlich gut. Ja, und das ist ja auch rechtlich ein schwieriges Konstrukt gewesen, dass es jetzt gelungen ist, diese Erweiterung vorzunehmen. Ist erstmal ein gutes Signal. Hafen braucht Fläche. Und wenn wir eben sehen, unsere verschiedenen Containerterminals hier, die haben auch alle schon ein gewisses Alter erreicht, ja, und müssen modernisiert werden. Wenn man mal in Südostasien guckt, das Thema Effizienz im Umschlag, da läuft ganz viel vollautomatisch. Ja, und wir haben noch sehr hohen Personalanteil mit entsprechend hohen Löhnen, auch wegen einer starken Gewerkschaftsstellung hier im Hafen. Insofern ist jetzt, was man digitalisiert, automatisiert, unter einem laufenden Rad, ist wie beim Immobiliensanierung immer aufwendiger als ein Neubau, ja, und das hinzukriegen. Insofern gibt das große Chancen, eben auch da Hamburg nochmal in Effizienz nach vorne zu bringen. Vielleicht noch ein Gedanke zum Hafen, was für uns auch mal wichtig ist. Wir brauchen vor allem viel Wettbewerb im Hafen. Der sorgt nämlich permanent dafür. Wir haben zwei verschiedene Terminalbetreiber hier im Containerumschlag in Hamburg. Rotterdam hat zum Beispiel 7. Und die sind im harten Wettbewerb miteinander. Insofern ist das auch ein ganz zentraler Punkt. Auch weitere Investoren einsiedeln, einladen hier jenseits von Hala, MSC und Eurogate.
Ja, und wären da die Türen für chinesische Investoren aus deiner Sicht offen oder geschlossen oder sind nur so ein bisschen auf?
Es ist ja, du spielst auf die schöne Geschichte an mit toller Ort und dem Einstieg von Costco. So, dazu muss man erstmal auch sagen, kann ich viel drüber erzählen. Wir haben uns dafür ausgesprochen, ja, weil diese Diskussion, die da europaweit und weltweit vom Zaun gebrochen worden ist, ist eigentlich in Hafenkreisen, also Kopfschütteln zur Kenntnis genommen worden. Das ist völlig normal. Hamburg war völlig, ich sag mal, hinter der Kurve, dass man so lange keine Terminalbeteiligung zugelassen hat. Und was da eigentlich jetzt passiert, diese 24,9%, ist eigentlich nichts anderes als ein Rabatt auf den Umschlag, den die Reederei kriegt. Diese Terminalbeteiligung können ladungssichern Innovationsprozesse anstoßen, haben wir zu lange nicht gemacht. Costco selber hat, glaube ich, roundabout 100 Beteiligungen auf der Welt, auch in amerikanischen Häfen. Ich sag mal, daraus zu schließen, dass das sozusagen jetzt quasi den Chinesen Informationen über den deutschen Außenhandel oder sowas dann gibt, da haben die andere Möglichkeiten, das zu machen. Ich sag mal, die Containerbrücken sind, glaube ich, zu 90% alle, also auch weltweit von einer chinesischen Firma, das sozusagen wäre was anderes.
Aber ist das nicht grundsätzlich dann vielleicht ein Thema, wenn man sagt, okay, so lange und wir stellen uns da so an, was vielleicht auch jetzt eher eine Schwäche ist in Hamburg, dass wir da irgendwie zu konservativ unterwegs sind und nicht offen genug, obwohl wir eigentlich so weltoffen uns positionieren?
Also grundsätzlich dauern viele Dinge zu lange, ja, in Deutschland, Europa, aber eben auch in Hamburg. Da müssen wir Geschwindigkeit aufnehmen, sind andere Standorte schneller und flexibler und unterwegs. Und insofern ein Ja, wenngleich wir auch sehen, dass in Hamburg die kurzen Wege auch schon funktionieren und dass es sozusagen alles relativ ist. Also es gibt Standorte, die deutlich schneller sind als Hamburg, aber auch welche, die deutlich langsamer sind. Also insofern würde ich uns da mal so im Mittelfeld einordnen. Aber
ja, wobei natürlich die langsam immer schlechten Benchmarks sind.
Ja, ne? Klar. Und wir müssen natürlich an der Champions League
holen. Ja, so ist es.
Also, das ist sozusagen völlig klar.
Ja? Absolut, voll nach vorne. Apropos vorne, Bayern. Die sind ja immer ziemlich weit vorne, wenn es so darum geht, marketingmäßig rauszupushen. Wir werden hier der Tech-Hub und investieren auch sehr viel, muss man dazu sagen. Universitäten, Professuren, Studiengänge. Was ist jetzt Hamburgs Antwort auf solche Initiativen aus Süddeutschland? Denn das ist ja schon ziemlich stark. Und man sieht ja auch, wer sich da ansiedelt. Das sind Top-Unternehmen. Wie kriegen wir das jetzt hier in Hamburg auch mal hin?
Ja, also das sagst du völlig zu Recht. Unternehmertum zum Beispiel, was sie in München gemacht haben, oder die Technologieparks wurden da schon in den 90er Jahren eigentlich sehr offensiv entwickelt. Laptop und Lederhose war nicht ganz falsch als Konzept, muss man wirtschaftspolitisch zugestehen. Bei uns kam der erste Technologiepark, glaube ich, 2010 sozusagen hier mit ran. Aber da wird massiv aufgeholt. Da passiert auch eine Menge. Und ich glaube, dass insgesamt viele Institutionen auch im Senat auch verstanden haben, dass man eben, dass da unsere Zukunft drin liegt, und gibt viele verschiedene Ansätze, die wir uns wünschen würden, nochmal zu bündeln, um richtig Kraft auf die Straße zu bringen, konzentriert auf einige wenige Technologien, ja, wo die größten Potenziale herrschen. Gutes Signal ist, dass wir mit der Wissenschaft, auch als Wirtschaft, als Handelskammer und den Universitäten hier einen sehr, sehr engen Schulterschluss jetzt gesucht haben und auch gefunden haben und eine gemeinsame Position haben, mit denen wir auch sozusagen jetzt dann zusammenarbeiten. Das ist eigentlich der wichtiges Zeichen. Also wir haben zum Beispiel gesagt, welche Technologien, erstmal diese Diskussion, haben das größte Potenzial für Hamburg. Und da ist eben dabei das Thema autonome Systeme, autonome Mobilität, wieder Bezug zum Hafen. Das ist wirklich, wirklich führend, tut sich auch eine Menge. Dann ist da das Thema Klimatechnologien, ja, also was sich rund um die TU Hamburg entwickelt, rund um das DESI entwickelt, in der Materialforschung und sowas. Da sind ganz, ganz vielversprechende Ansätze, da tut sich auch was. Das können wir jetzt nach Kräften unterstützen, und die Exzellenz-Uni-Status der TU liegt auch daran, dass wir frühzeitig mit uns einen Industriegesprächskreis gemacht haben, um diese neuen Materialien auch zu testen, zu erproben. Das heißt, in diesem Transferfenster tut sich jetzt eine Menge, es muss aber mehr passieren. Ja, und da brauchen wir richtig auch die Unterstützung und auch mal Hapag-Lloyd-Dividende für sowas. sowas auch nutzen. Das wäre uns schon ein echtes Anliegen. Oder wo auch immer das Geld herkommt, aber da wirklich zu gucken, das Death Valley, wie wir es nennen, zwischen Innovation, also Wissenschaft und Wirtschaft, zu überwinden, sozusagen aus Forschungsergebnissen Anwendung zu schaffen und dann eben auch mit Venture Capital zu gucken, daraus Geschäftsmodelle zu bauen, die richtig abgehen. Ne?
Ja, okay, prima. Also der Druck auf Hapag-Lloyd steigt auf jeden Fall.
Ja, das ist ja eher die Stadt.
Ja? Impossible Founders.
Ja.
Ja, ist ein Stichwort, was auch in die Richtung geht. Fortschritt durch Technik made in Hamburg, hat Peter Tschentscher dazu gesagt. Jetzt soll da Infrastruktur aufgebaut werden, Startup Factory. Mhm. Du hast gesagt, okay, in Bayern ist das auch schon vor Jahrzehnten passiert, in eine ähnliche Richtung. Gibt es da nicht auch Wege, so direkter Startups zu unterstützen?
Also das ist jetzt erstmal eine wunderbare Initiative, die wir auch sehr unterstützen und die eigentlich in diesem Kontext auch logischerweise diskutiert werden muss und ja. Könnte natürlich auch Empfänger sein von nochmal richtig Geld. Ist aber erstmal eine Initiative aus der Wirtschaft von Geldgebern, die sich zusammengeschlossen haben, um mehr Startups zu generieren aus dem Universitätsbetrieb. Da gibt es einen Forschungswettbewerb, also einen Exzellenzwettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums, wo auch diese Startup Factory Impossible Founders hier mit Geld bekommen hat. Es geht aber viel mehr Geld sozusagen aus der Wirtschaft damit rein. Und da sollen eigentlich Studierende viel stärker trainiert werden und gecoacht werden, um daraus Unternehmen aus ihren Arbeiten dann auch zu bauen. Ein Ansatz, der eben Unternehmertum in München sehr gut funktioniert und auch dazu beigetragen hat. Insofern haben wir hier die Chance, das zu machen mit unseren Schwerpunkten und Technologien. Und ich glaube, wichtig wäre dann, dass man für diese Schwerpunkte auch von so einer Impossible Founders Initiative guckt, ist es möglich, sogenannte Sandbox-Initiativen zu starten, also Regulierung so anzupassen in diesen Segmenten, dass man mal als Beispiel, dass Startups nicht wie aktuell wie einen Unternehmenspreis zahlen, wenn sie Infrastruktur an Universitäten nutzen wollen für ihre Forschung, sondern eben kostenfrei, ja, oder so rabattiert zumindest, ja. Mal viel stärker diese Anwendung dann auch mit zu unterstützen und andere Sachen. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, wo Hamburg jetzt eine Chance hat, viel zu gestalten.
Ja. Ich hatte mir für später aufgeschrieben, wie können solche Startups dann auch öffentliche Aufträge kriegen. Da gibt es ja vielleicht auch
nicht mit einem Tariftreuegesetz. Das wird
eben, ne? Also da muss man auch gute Wege finden, dass die dann irgendwie schneller an die Budgets kommen. Und vielleicht kann man da ja auch was auskarven, was dann sozusagen schneller für diese Unternehmen zur Verfügung gestellt werden kann. Mhm. Wenn ich jetzt schon als Unternehmer einen Schritt weiter bin und noch nicht erstmal gecoacht werden muss, sondern vielleicht schon einen 200 Mitarbeiter Tech-Startup habe, sei es in autonomen Fahren oder woanders, was für Hamburg spannend ist und mir vielleicht jetzt gerade überlege, sollte ich da meinen Standort in Hamburg machen? Vielleicht komme ich auch von Übersee und überlege mir, wo bin ich da in Deutschland unterwegs oder in Bayern. Was wäre jetzt ein konkretes Angebot, was Hamburg machen müsste?
Naja, also Hamburg ist natürlich das Tor zur Welt und der Standort überhaupt. Die Lebensqualität ist einzigartig im Vergleich zu München. Vielleicht ist der Flughafen ein bisschen besser, wenn ich aus Übersee komme, sozusagen erreichbar, nutzbar. Aber die Lebensqualität ist natürlich enorm. Der Markt ist ganz fantastisch hier in Hamburg, ist intakt. Die Situation ist auch politisch stabil. Und es gibt so einen alten Spruch in der Startup-Szene, der eigentlich auch da ganz gut passt, dass wenn du ein Startup gründen willst, geh nach Berlin. Aber wenn du mit Geld verdienen willst, dann geh nach Hamburg, ja, weil einfach hier auch viel Industrie ist, ein großer Querschnitt. Und wenn man es hier eigentlich schafft, in Hamburg sich durchzusetzen, dann kann man es auch woanders schaffen. Und das ist eigentlich Fachkräfteverfügbarkeit, ist noch relativ, auch eine Herausforderung, relativ positiv in Hamburg, aber die Leute kommen gern hin und das ist eben auch ein wichtiger Faktor.
Fachkräfte und Kunden ist ja schon mal nicht so schlecht eigentlich. Ja. Ne? Okay, 5 schnelle Fragen an dich, bevor wir in die nächste Rubrik gehen. 3 Unternehmen oder Unternehmer aus Hamburg, die dich beeindrucken oder beeindruckt haben?
Oh, da gibt es nicht nur 3. Ja? Sehr, sehr, sehr schwierig. Ja? Also natürlich ist beeindruckende Persönlichkeit. Ich versuche mal so einen Querschnitt zu machen. Wie ein Michael Otto zum Beispiel. Ist natürlich eine Lebensleistung, Ehrenbürger, immer noch hochaktiv, unterstützt uns auch in vielen Fragen, immer noch mit Sustainability Conference hier und sowas. Wirklich, wirklich ganz, ganz fantastisch. Ich finde junge Gründer, Gründerin Anne Lamp, weiß nicht, wenn Traceless Materials, Ausgründung aus der TU Hamburg damals noch, um sozusagen nachhaltige Materialien zu entwickeln, finde ich auch hochgradig spannend, um das zu machen. Aber ich finde es auch immer wieder spannend. Unternehmertum ist eigentlich überall. Aber was ich spannend finde, sind so diese klassisch altehrwürdigen Außenwirtschaftshandelshäuser und sowas. Wenn ich da mal so auf Jepsen und Jessen gucke zum Beispiel, ja, so, da gibt's viele Beispiele. Und man kommt irgendwo ins Ausland, in dem Fall nach Japan, dann waren das die ersten, die zum Beispiel da waren und Handelsabkommen sich um diese Unternehmen herum quasi dann entwickelt haben. Und das ist eigentlich fantastisch zu sehen, dass die immer noch in Familienhand sind und also da unterwegs ist, muss ich sagen, wirklich toll.
Ne? Auch ja direkt hier um die Ecke, ja, am Rödingsmarkt. Ne? Fischbrötchen oder Sushi?
Ja, auf jeden Fall Fischbrötchen. Ne? Mhm. Ja.
Größter Erfolg bei dir in diesem Jahr für dich?
Oha. Dass ich noch gegen meine Jungs im Fußballspielen gewonnen habe.
Ja, ja, okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Hemd oder Hoodie heute, Hemd sonst auch?
Also,
oder?
Nee, auch in der Regel Hemd.
Ja, okay. Und was kommt nach der Handelskammer?
Das ist eine super spannende Frage. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in der Position, ja, und habe meinen Vertrag jetzt gerade nochmal verlängert für die nächsten 5 Jahre. Insofern wieder Vorlage
in 5 Jahren. Treffen wir, oder in 4 vielleicht.
Genau,
in 4 Jahren. Genau. Gut, gucken wir einmal hier rein.
Der menschliche Moment.
Jetzt haben wir davon gesprochen, viel muss passieren. Du hast auch tolle Ideen skizziert und klare Prioritäten. Man muss aber irgendwie dann die Menschen mitnehmen. Es muss ja irgendwie so ein richtiger Ruck durch Hamburg gehen, durch die Wirtschaft, durch die Politik, dass das wirklich mal nach vorne kommt. Wie schaffen wir das, diesen Ruck herzustellen? Und jetzt bitte nicht Politik oder Bürokratieabbau, sondern mal konkret. Was könnte jetzt passieren?
Also, eins meiner Leib- und Magenthemen, die aber durchaus auch für die Wirtschaft natürlich, also für die Wirtschaft logischerweise hochinteressant ist, Hamburgs Olympia-Bewerbung. Ja, so, Hamburg hat sich wieder auf den Weg gemacht, Olympia auszurichten. Für 36, 40 oder 44, wahrscheinlich das Szenario wäre 40. Und das ist natürlich so ein Projekt, das ist jetzt 15 Jahre weit weg und darf natürlich kein Selbstzweck sein. Aber wir könnten natürlich einfach das Tor zur Welt auch mal öffnen und dann kommen sozusagen alle hier mit hin. Das hat Riesenwirkungen für Tourismus, für Fachkräfteattraktivität, Investoren, Infrastrukturentwicklung, Stadtentwicklung, gibt es also viele Chancen, die damit verbunden sind. Und wenn es uns gelingt, die Bevölkerung, die auch wieder befragt wird, dafür also auch zu überzeugen und zu sagen, Leute, jetzt machen wir uns mal auf den Weg, die verpasste Chance, dass das 24 eben nicht bei uns gewesen ist. Das nutzen wir jetzt und zeigen mal, dass man nachhaltige Spiele, klimaneutrale Spiele machen kann. Positionieren uns als Wissenschaftshochburg. Das Olympische Dorf soll ja bei einer Science City sein in Bahrenfeld. Das wären natürlich schon wirklich tolle Möglichkeiten, Olympia als Katalysator für den Standort zu nutzen. Und dieses würde ich mir wünschen, tolles Gefühl, auch sozusagen für die Bevölkerung, einmal hier Gastgeber der ganzen Welt zu sein und diese Begeisterung auszulösen, könnte, glaube ich, eine Menge Potenzial entfalten.
Ja, ne? Ja, das finde ich absolut spannend. Ich bin auch Supporter, auf jeden Fall.
Ja, gut, abstimmen am 31. Mai nächstes
Jahr. Wird gemacht. Mhm. Und konkreter vielleicht noch für Entscheiderinnen und Entscheider in Hamburg, jetzt wirklich mal Gas zu geben, die Probleme nicht nur zu benennen, sondern zu sagen, okay, wie werden wir jetzt hier der Champion in Deutschland?
Mhm. Ja, und ich glaube, da gehört dann schon dazu, dass man eben einen Zukunftsplan, ein Bild braucht, dass man auch langfristig verfolgt und auch, dass man nicht nur bis zum nächsten Wahltermin dann auch mitdenkt und das auch immer wieder erklärt und den Bezug damit dazu herstellt, wofür machen wir das eigentlich, um dieses Zukunftsbild zu erreichen. Und dann ist, glaube ich, ein Punkt, und das müssen wir uns insgesamt, glaube ich, sehr kritisch angucken in unserer Gesellschaft. Das gilt für den Bund, das gilt in Hamburg so. Die Ermittlung wirklich des gesellschaftlichen Gesamtinteresses im Sinne eines demokratischen Weiterentwicklungsdiskurses. Und wir sehen schon häufig, dass natürlich gewisse Positionen oder Themen nicht vorankommen, weil es starke Partikulargruppen gibt, aus welcher Richtung auch immer, die wirklich Einzelinteressen durchsetzen. Und das ist für mich als Volkswirt natürlich irgendwie dann immer wichtig, Gesamtinteresse ermitteln. Sonst haben wir eben so eine Sklerose in der Gesellschaft, die auch schon attestiert worden ist an vielen, vielen Stellen. Und ich glaube, da müssen wir gucken, also diesen Diskurs, uns nicht von denen, die am lautesten schreien, abhängig mehr zu machen, sondern wirklich zu gucken, auch die schweigende Mitte da mitzunehmen.
Ja? Ja, okay. Und Olympia kann natürlich dann auch so ein wirklich guter Katalysator sein, wo man dann eine Story, wo alle hinterher sind, mit aufbauen kann. Du hast ambitionierte Pläne, nicht jetzt für dich persönlich, sondern für das, was eigentlich Hamburg angeht. Du persönlich, wo tankst du Kraft? Fußball hast du eben schon gesagt.
Ja, ist Familie. Ich habe drei Jungs zu Hause, so im Alter von 10 bis 13. Ja, insofern ist da mal ordentlich was los. Das ist so, also Familie gibt mir sehr viel. Ich mache selber auch meinen Sport, aber auch um fit zu bleiben, um da mit dran zu sein. Ansonsten ist der Freundeskreis. Einfach mal auch mal in Ruhe ein Bier trinken, wo mit Blick aufs Wasser hier in Hamburg, dann ist die Welt immer wieder in Ordnung. Ja, und das gibt mir absolut Kraft.
Ja, cool. Ich kann mir vorstellen, was bei euch ist. Wir haben auch drei Jungs, die sind noch ein bisschen jünger. Okay. Zwillinge sind 5 und einer ist 9. Also da kommen wir noch in die Phase. Das wird prima. Du bist ja auch Podcast-Host mit eurem Format Hamburg 2040. Erzähl uns doch mal ganz kurz darüber, warum habt ihr das Format ins Leben gerufen und worum geht's dabei?
Also wir haben ja ganz viele Kommunikationskanäle, insbesondere in Richtung Mitgliederkommunikation. Unsere 180.000 Unternehmen zu erreichen, ist eine Herausforderung. Mit Mitarbeitenden sind es irgendwie fast 800.000, die in unserer Zielgruppe sind. Und die haben wir mit Zeitschriften, mit allen möglichen Kanälen, Social Media viel. Aber der Podcast hat sich eben als besonders tolles Instrument eigentlich herauskristallisiert, dass man mit spannenden Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen eben auch nochmal in die Tiefe gehen kann, Hintergrundinformationen machen kann und eben auch über diese Schiene eigentlich eine Nähe zur Kammer herstellen kann, aber auch konkrete Hilfestellung zu geben. Ich hatte neulich hier den Kollegen Kalinowski von Cheftreff, der bekannt ist, der sozusagen hier diese großen Veranstaltungen macht um das Thema Fachkräfte. Einfach nochmal reinhören, inspirieren lassen, gucken, wie kriegt man diese junge Generation vielleicht nochmal anders angesprochen als Unternehmer. Ja, so, das ist, glaube ich, eine ganz, auch da eine Möglichkeit, einfach mal sich gedanklich auf den Weg zu machen und hoffen, so ein paar Impulse geben zu können damit. Oder auch mal einfach Nähe zur Politik, einen Senator als Gesprächspartner, einen Bürgermeister mal zu haben, den man vielleicht ein bisschen intensiver reden zu hören, wenn man die Zeit hat. Dauert immer so eine Autofahrt, gute halbe Stunde in meinem Podcast, also die Empfehlung. Und das ist, also kommt ganz gut an.
Ne? Ja, ich habe es auch gesehen auf LinkedIn, auch die Bilder dazu, sah sehr gut aus und ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wir werden das bei uns auch in den Shownotes verlinken, dass jeder weiß, wo kann man da mehr hören,
wenn
man
dual use sozusagen.
Absolut. Dann schauen wir jetzt mal ganz konkret in unserer nächsten Kategorie.
Oder bei die Fische.
Wenn du nur eine Sache ändern dürftest in Hamburg mit unbegrenztem Budget und ohne Grenzen von heute auf morgen, was wäre das und was bringt dem Mittelstand am meisten?
Und ich habe ja schon viele Dinge genannt. Aber dann komme ich zurück auf den Flughafen. Ich würde die Entscheidung rückgängig machen, die damals in den 70er Jahren getroffen worden ist, nicht den zweiten Hub zu machen. Damals ist ja der Flughafen nach München gegangen. Und wenn wir den jetzt heute hätten, dann, also glaube ich, wäre die Anbindung und Hamburg das Deutschlandbild international noch mal anders geprägt, auch eben Hamburg-mäßig. Und das wäre für unseren Standort noch mal ein ganz, ganz großes Thema. Wenn ich das rückgängig machen könnte oder wegkaufen könnte, unbegrenzt, der Lufthansa ein umreichendes Angebot zu machen, dann würde ich es tun.
Ja, Carsten Spur, wenn Sie zuhören, gerne noch mal hier zur Diskussion kommen. Ja. Welche Ziele müssten da aus deiner Sicht von Hamburg aus angeflogen werden?
Naja, also ich glaube, das kommt ja dann automatisch. Ne? Das wäre, wenn man einfach mal sieht, das Streckennetz, was man da in München und Frankfurt erreichen kann, auch in alle Welt, das wäre dann von Hamburg aus direkt möglich. Ja? So, und das ist natürlich schon eine wunderbare Chance und Möglichkeit. Und ich glaube, gerade mit den Verbindungen jetzt mal aus Wirtschaftssicht, gibt es natürlich viele touristisch interessante Ziele dabei, aber da sind natürlich die Märkte in Südostasien von besonderer Bedeutung, USA, aber auch Lateinamerika, wo man sich diesen direkten Zugang auch gut wünschen könnte. Und das macht auch was. Wenn die Verbindungen erstmal da sind, dann kommen eben auch Gäste hier nach Hamburg und dann werden Kongresse dann auch hier acht wunderbar in Direktverbindung. Das heißt, es ist ein riesen wirtschaftlicher Impuls, der damit auch dann verbunden ist, den man gar nicht absehen kann, was sich alles noch entwickelt und welche Ziele dann am relevantesten werden.
Ja, das wäre dann ja wahrscheinlich aber kein City-Flughafen mehr, ne? Da müsste man dann wie in München gucken.
Also das war damals für Kaltenkirchen vorgesehen, ja, in Schleswig-Holstein. Aber klar, ein bisschen Reserve haben wir im Fußmittel noch. Ja, aber damals hat man gesagt, Kaltenkirchen kann man ja heute auch im schnellen Zug oder Hyperloop wird ja auch diskutiert, solche Sachen. Könnte man ja ein bisschen ins Träumen geraten. Ja, oder man macht es vielleicht südlich von Hamburg mit Hannover, Bremen zusammen. Ja, macht man aus 3 mal 1.
Ja, und dann kommt der Transrapid, genau.
Aber alles, alles kompliziert.
Ja, super. Okay, du hast eure 2040 Agenda. Viele Themen, du hast auch ganz viele konkrete Vorschläge heute gemacht, gesagt, was getan werden kann. Wenn wir jetzt mal virtuell sozusagen in deinen Kalender gucken, wie sieht denn so eine Agenda vom Hauptgeschäftsführer der Handelskammer aus? Was ist denn so in den nächsten Wochen bei dir dran?
Ja, also das kann ich sagen, langweilig wird es nicht und ist auch sehr, sehr zeitintensiv. Wir haben, die Themenvielfalt ist auch enorm. Das sind natürlich Also muss ich den Laden nach innen natürlich auch führen und sozusagen Informationsaustausch und wie gehen wir mit welchen Themen um. Da hat man natürlich viele. Wir haben Geschäftsbereichsleiter, mit denen ich im ständigen Austausch dann auch bin. Mit dem Ehrenamt, da gibt es Gremiensitzungen, viel Präsidium, Plenum, mit dem wir natürlich die strategischen Themen dann beschäftigen. Ich habe viele Zeit und Kapazitäten hier natürlich auch in Gremien überregional, sei es in Berlin oder international. Also sind auch als Hamburg in der World Chamber Federation organisiert, als Außenwirtschaftsstandort hier. Dann haben wir natürlich unsere Themen. Aber es sind auch viele Veranstaltungen, auf denen wir sind, einfach als Teilnehmer, um Präsenz zu zeigen. Eigene Veranstaltungen, die wir dann machen, um zu informieren, zu gucken. Wir haben viele Hintergrundgespräche, auch mit der Politik. Wir informieren uns ständig, auch ich, meine Kolleginnen und Kollegen, mit bei Unternehmern, die Mitgliederdialog zu führen, was braucht ihr? Ja? Wie schätzt ihr das ein im Hafen? Also wenn wir jetzt eine Position haben, irgendwo und sagen, Mensch, oder Hapag-Leute-Dividende, dann sagen wir, dann kommt das ja nicht nur aus dem Schreibtisch, sondern es sind Diskussionsprozesse hinter. Und das sind natürlich ganz viele Elemente, die damit mit zu tun haben und ist sehr, sehr abwechslungsreich von bis, ne? Von Start-up, kleine Unternehmen bis zu großen Konzernen. Und,
hast du da irgendwelche Favorites, Termine, auf die du dich immer besonders freust?
Also ich bin heute eingeladen beim Sportbild Award. Da bin ich zum Beispiel, gehe ich da gerne hin, wenn gleich das sozusagen dann dabei. Aber das ist nur so zum Favorite-Termin, das kommt man drauf an, auf das Thema auch, ne, mit dem man da zu tun hat. Aber für mich ist schon auch immer ein Highlight, einmal im Monat kommt unser Plenum zusammen. Und der Austausch, sozusagen mit diesen 60 gewählten Unternehmerinnen und Unternehmern zu allen Themen, die wir haben, da kommt eine Kompetenz zusammen, also die wirklich spiegelbildlich die Wirtschaftsstruktur Hamburgs dann abbildet. Und wenn man da reingeht, da kommt man eigentlich immer schlauer raus mit seinen Themen. Und das ist wirklich faszinierend, diese Kraft dahinter. Ja.
Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Malte, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Es war toll, dass du da warst. Ich wünsche dir und dem ganzen Team in der Handelskammer viel Erfolg bei der weiteren Arbeit und natürlich insbesondere für die Olympia-Bewerbung.
Ja. Und du komm mal vorbei. Ja, das ist ein löst dich aus deinem schönen Büro hier und das die Handelskammer auf.
Das mache ich auf jeden Fall gerne. Nochmal der Tipp an unsere Zuhörer, auch in euren Podcast reinzuhören. Das werden wir, wie gesagt, verlinken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wirklich bei euch bald mal sehen oder spätestens in 3,5, 4 Jahren die eine Frage nochmal weiterklären.
Machen wir gerne.
Schön, dass du da warst. Komm gleich gut zurück und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören an die Unruhige Zeiten-Zuhörer. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Abonniert den Podcast, um keine neue Episode zu verpassen und schreibt uns, was euch gefallen hat und was nicht, an hello@tte-strategy.com. Und der Unruhige Zeiten-Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champions Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.
Unruhige Zeiten.